Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon begrüßt Sie Jonas Rehse. Schönen guten Abend. Mit Gedanken zur Müllentsorgung sollte man im politischen Betrieb vorsichtig sein. Zuerst wollte die Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, mal die politische Korrektheit auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Jetzt kommt aus dem entgegengesetzten Lager, nämlich aus der Feder einer Redakteurin der linken Tageszeitung, die Überlegung, Polizisten gehörten auf die Mülldeponie. Beide Male lässt sich festhalten, Botschaft missglückt, Ton verfehlt und Gleiches gilt wohl auch, wenn Bundesinnenminister Seehofer den Bogen von der Taz-Kolumne zu den Stuttgarter Randalen vom vergangenen Wochenende schlägt und Strafanzeige stellen will. Dazu gleich ein Gespräch mit dem Journalisten Hans Leindecker. Außerdem in dieser Sendung die aktuelle Entwicklung der Corona-Hotspots in den Fleischbetrieben in Nordrhein-Westfalen und die aktuellen Ergebnisse des Koalitionsausschusses vom Abend zur anstehenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Lange hielt sich der oft zitierte Reproduktionswert um den angestrebten Wert von 1. Zuletzt schnellte er aber wieder nach oben. Stand heute liegt er bei 2,76. Das heißt, so viele weitere Menschen steckt ein einzelner Corona-Infizierter im Durchschnitt an. Dazu beigetragen haben die zahlreichen Fälle des Fleischproduzenten Tönjes in Nordrhein-Westfalen. Nicht das erste Mal ist die Fleischindustrie Hotspot. Nicht das erste Mal werden dafür die schlechten Arbeitsbedingungen verantwortlich gemacht und nicht das erste Mal kündigt die Politik massive Änderungen an. Stefan Detjen über den Fall Tönjes und die möglichen politischen Folgen.
Die Nachrichten über Arbeitsbedingungen, Hygienerisiken und Geschäftspraktiken in der Fleischindustrie setzen auch die Bundesregierung unter Druck. Vor 4 Wochen erst hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem Kontrollen intensiviert, undurchsichtige Beschäftigungsmodelle verhindert und Sanktionen verschärft werden sollen. Nach den jüngsten Meldungen aus Nordrhein-Westfalen bekräftigt der Arbeitsminister:
Es ist insgesamt in dieser Branche etwas umzukrempeln und aufzuräumen,
erklärte Hubertus Heil heute Morgen in der ARD. Frühere Versuche, Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie durch gesetzliche Regelungen zu verbessern, beschreibt der SPD-Politiker als ein Katze-und-Maus-Spiel von Politik und Interessenvertretern der Fleischindustrie.
Dann haben wir im Verfahren immer erlebt, dass im parlamentarischen Verfahren diese Lobbyisten Einfluss genommen haben. Oder wenn ein scharfes Gesetz gekommen ist, das ist es ja damals gewesen, dass man das umgangen hat durch neue Konstruktionen von Subunternehmertum.
2017 hatte Heils Vorgängerin Andrea Nahles versucht, mit gesetzlichen Regelungen gegen Beschäftigungsmodelle vorzugehen, bei denen Arbeiter in Schlachtbetrieben als Selbstständige beschäftigt wurden und damit von Vorschriften zum Arbeitnehmerschutz nicht mehr erfasst wurden. Vor allem aus der CSU gab es damals Widerstand gegen strengere und umfassendere Vorschriften. Es hieß, auch der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel habe Nahles gebremst. Heute sagt auch der nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann von der CDU:
Wir müssen heute feststellen, dass das alles zu wenig ist. Und das große Problem, und das sehen wir auch hier in diesem Fall, ist, dass eine Struktur geschaffen worden ist, in der es keine Transparenz gibt.
Nötig seien jetzt Belegschaftssysteme, die erfassen, wer, wann und wo zu welchen Zeiten genau mit wem gearbeitet habe. Auch die Unterbringung von Beschäftigten müsse besser gewährleistet werden. Laumann nimmt für sich selbst den Anspruch, sich wie kein anderer Landespolitiker in den vergangenen Jahren um die Umsetzung rechtlicher Vorschriften in der Fleischindustrie bemüht zu haben, fühlt sich dabei aber vor allem durch die Unternehmen immer wieder behindert.
Es ist ja schon eine Sache, dass man mir es immer abgelehnt hat, auch Tönnies es abgelehnt hat, eine digitale Zeiterfassung einzuführen, damit wir überhaupt Arbeitszeiten kontrollieren können.
Der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Heil, den das Bundeskabinett im Mai verabschiedet hatte, soll vor allem das Geschäftsmodell von Subunternehmern verbieten, die Schlachthöfen Arbeitskräfte als Leiharbeiter überlassen. In Zukunft sollen Schlacht- und fleischverarbeitende Betriebe verpflichtet werden, nur noch eigenes Personal zu beschäftigen. Im Zeichen der dramatischen Corona-Ausbrüche unter Beschäftigten von Schlachtbetrieben zeichnet sich dafür nun parteiübergreifende Zustimmung ab. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sagte gestern in dem besonders betroffenen Landkreis Gütersloh:
Wir haben heute einen großen gesellschaftlichen Konsens, dass sich etwas ändern muss. Und die Entwürfe, die von Bundesminister Heil auf dem Tisch liegen, die das Bundeskabinett beschlossen hat, werden vom Land Nordrhein-Westfalen unterstützt.
Die Verschärfungen durch das neue Bundesgesetz sollen erst zum Beginn des nächsten Jahres in Kraft treten. Arbeitsminister Heil begründet das mit Übergangsfristen, die gewährt werden müssten, um die Regelungen auch gegen erwartete Klagen aus der Fleischindustrie abzusichern.
Soweit die politischen Langfristpläne. Kurzfristig muss nun aber die Verbreitung in den betroffenen Landkreisen Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen aufgehalten werden. Am Wochenende wurden alle Tönnies-Mitarbeiter getestet mit weit über 1000 positiven Befunden. Jetzt ist auch das engere Umfeld getestet worden. Weitere Maßnahmen nicht ausgeschlossen, berichtet Tim Becke.
Weitere Corona-Schutzmaßnahmen werden für die Menschen im Kreis Gütersloh immer wahrscheinlicher. Landrat Sven-Georg Adenauer schloss bei der Pressekonferenz des Kreiskrisenstabs am Abend auch einen Lockdown nicht aus.
Es riecht ein bisschen danach, also dann überlasse ich es Ihrer Interpretation, wie viel Prozent riechen ist.
Am Nachmittag hatte NRW-Gesundheitsminister Laumann weitere Maßnahmen angekündigt. Aus Regierungskreisen war am Abend zu hören, dass derzeit keine flächendeckende Schließung von Geschäften geplant sei. Allerdings denkt die Landesregierung offenbar über Kontaktbeschränkungen nach. Landrat Adenauer sagte darüber am Abend noch nichts.
Also mit mir wurde noch gar nichts abgestimmt. Wenn es zu einer derartigen Entscheidung kommen sollte, wird man mit Sicherheit mit mir vorher kommunizieren. Da habe ich die starke Erwartung, ich habe aber auch keinen Zweifel daran, dass das so ist und dass so eine Entscheidung dann auch mit mir abgestimmt wird.
Denkbar wäre ein Lockdown jetzt, im Gegensatz zur Einschätzung vom Wochenende, weil es eine neue Situation im Kreis gäbe. Mobile Teams besuchen Tönnies-Mitarbeiter an ihren Wohnanschriften, um Abstriche von Angehörigen und Mitbewohnern zu machen. Von diesen Tests seien viele positiv gewesen. Eine genaue Zahl wollte der Landrat nicht nennen, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass einige Menschen doppelt getestet wurden und die Zahlen sich daher noch verändern. Aber
es ist jetzt nicht so, dass ich über eine Zahl spreche, die so lächerlich wäre, dass ich sie hier nicht erwähnt hätte.
Unter den Tönnies-Mitarbeitern gibt es mittlerweile gut 1550 positive Befunde. 3 Corona-Fälle ohne Bezug zur Fleischindustrie wurden seit Sonntag im Kreis Gütersloh registriert. Dass diese Zahl weiter niedrig bleibt, steht jetzt im Fokus, sagte Thomas Kuhlenbusch, Leiter des Krisenstabs im Kreis Gütersloh.
Es bleibt natürlich eben auch am Ende auch eine Frage sozusagen, wie weit will man den Vorsorgegrundsatz sehen? Das wird an der Stelle diskutiert. Sagt man, wollen wir das Risiko noch eingehen oder legen wir den Hebel um?
Alle Einwohner des Kreises Gütersloh können sich jetzt auf das Coronavirus testen lassen, auch wenn sie keine Symptome haben. Die Kassenärztliche Vereinigung richtet dafür ein Corona-Diagnosezentrum ein. Tausende Menschen im Kreis Gütersloh stehen unterdessen weiterhin unter Quarantäne. Es deutet aber auch vieles darauf hin, dass etliche Werkvertragarbeitnehmer aus Osteuropa Deutschland bereits verlassen haben. Bei fast einem Fünftel der Adressen haben die mobilen Abstrichteams niemanden angetroffen.
Soweit der Bericht von Tim Belke. Noch sind die Motive nicht eindeutig, also die Frage, warum kam es am Wochenende in Stuttgart zu Krawallen? Beobachter sprechen von einem Wir-gegen-die-Polizei-Gefühl. Nach einer Drogenkontrolle war die Lage eskaliert. Eine große Gruppe hatte sich schnell gegen die Ordnungskräfte solidarisiert und anschließend in der Innenstadt randaliert. Heute gab es viele Vermutungen zu diesem Warum. Die strafrechtliche Aufarbeitung begann und die politische auch. Aus Stuttgart berichtet Katharina Kurz.
Auf der Stuttgarter Einkaufsmeile Königstraße wurden gerade kaputte Schaufensterscheiben auf Pritschenwagen aufgeladen, als Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU einen Rundgang machte. Er sah auch zerborstene Scheiben von Polizeifahrzeugen und zeigte sich über die Gewalt erschüttert.
Ich hoffe jetzt, dass die Täter vollständig ermittelt werden, dass sie einer raschen und harten Verurteilung durch die Justiz zugeführt werden. Denn Strafen sind immer noch das beste präventive Mittel.
Es gehe dabei nicht nur um Gewalt gegen die Polizei, sondern auch um die Verunglimpfung der Beamten mit Worten.
Ein wirkliches Alarmsignal für unseren Rechtsstaat.
Seehofer bettete die Vorgänge in Stuttgart in eine bundesweite Entwicklung ein, wonach Übergriffe gegen die Polizei und Rettungskräfte stetig zunehme. Es gehe dabei um eine Herausforderung für die gesamte Bundesrepublik, so Seehofer. Gleichzeitig stellte er sich hinter die Polizei. Ebenso der grüne baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Kretschmann sagte außerdem:
Die liberale Demokratie weiß sich auch als wehrhaft zu erweisen. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Wir werden so etwas nicht dulden und wir werden alles tun, herauszufinden, wer das alles war und alles dafür tun, dass sich solche Bilder nicht wiederholen.
Auf der Königstraße und in direkter Nachbarschaft zum Schlossgarten, wo die Krawalle passiert sind, liegt die Stuttgarter Domkirche St. Eberhard. Deren Pfarrer und Stadtdekan Christian Hermes beklagt, dass die Probleme in der Innenstadt nicht neu seien.
Das haben wir seit Jahren hier. Wer jetzt irgendwie davon schwärmt, wir hätten doch sonst so ein nettes, mediterranes, entspanntes Flair hier im Schlossgarten, muss sehr lange schon nicht mehr da gewesen sein. Also es gibt hier eine Problemzone, wir haben hier einen Hotspot an Vermüllung, an Sauferei, an Drogengeschichten, an Pöbeleien. Und ich kann jeden verstehen, dass sich da abends dann nicht mehr durchtraut.
Die Stuttgarter Polizei feilt derzeit an einem Maßnahmenpaket, wie sie sich als Reaktion auf die aktuellen Krawalle aufstellen will. Die Überlegungen gehen dahin, deutlich mehr Beamte in der Innenstadt einzusetzen, so der Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz.
Mit der Präsenz wollen wir natürlich an den verschiedenen Brennpunkten in der Stadt deutlich machen, dass niemand in irgendeiner Form vandalierend in Horten durch die Stadt zieht, ohne dass er massiv von uns Ärger bekommt. Und ich gehe auch davon aus, da wo Polizei sehr stark präsent ist, ist auch kein Raum für Gewalttäter.
Die Beamten werden nach Angaben des Polizeipräsidenten schwere Schutzausrüstung tragen und nicht mehr zu zweit, sondern in größeren Gruppen unterwegs sein. Unterdessen werfen die Ermittler einem 16-jährigen mutmaßlichen Randalierer vom Wochenende versuchten Totschlag vor. Demnach habe er einen am Boden liegenden Studenten gezielt gegen den Kopf getreten. Der Student hatte die Ausschreitungen offenbar verbal kritisiert.
Und noch knapp eine Woche vor diesen Angriffen auf die Polizei in Stuttgart erschien in der linken Tageszeitung Taz ein Text mit der Überschrift »All Cops are berufsunfähig«. Eine Kolumne, also ein Meinungsbeitrag, in dem die Autorin ein Gedankenexperiment vollzieht. Darin überlegt sie, wo Polizisten arbeiten könnten, falls die Polizei abgeschafft würde. Der Schluss der Taz-Redakteurin auf der Mülldeponie. Das hat eine heftige Debatte über Meinungs- und Pressefreiheit ausgelöst, innerhalb der Medien, aber auch bis hoch ins Bundesinnenministerium und spielte auch heute in Stuttgart eine Rolle. Dazu Markus Pindur.
Bundesinnenminister Seehofer zog eine Linie von der umstrittenen Kolumne in der Taz zu den schweren Krawallen in Stuttgart. Eine Enthemmung der Worte führe unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen, genauso wie man es jetzt gesehen habe. Zunächst hatte Bundesinnenminister Seehofer eine Anzeige gegen die Taz-Autorin angekündigt. Seehofer war heute nach Stuttgart gereist, um sich mit dem baden-württembergischen Innenminister Strobel ein Bild von den gewalttätigen Ausschreitungen mehrerer hunderter Jugendlicher in der Nacht zum Sonntag zu machen. Von Journalisten wurde Seehofer dort gefragt, ob eine Strafanzeige eines Innenministers nicht ein zu weitgehender Schritt gegen die betroffene Journalistin sei.
Ich bin sehr für Presse- und Meinungsfreiheit. Ich nehme mir die selbst auch immer wieder heraus. Aber es gibt auch Grenzen. Und die hat, glaube ich, die Chefredakteurin der Taz ja sehr gut benannt mit der Herabsetzung von Personen.
Die Taz-Autorin Jago Bifara hatte in ihrer Kolumne unter der Überschrift »All Cops are berufsunfähig« Polizisten mit Müll gleichgesetzt. Die Chefredakteurin der Tageszeitung Jung hatte darauf erklärt, die Kolumne sei als Satire gemeint gewesen und sei, Zitat, »daneben gegangen«. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock sprach von einer Polarisierung durch, wie sie sagte, menschenverachtende Artikel und furchtbare Angriffe auf die Polizei. Die Ankündigung Seehofers, eine Strafanzeige gegen die Autorin zu stellen, hält sie jedoch für falsch.
Und in einer solchen Situation bräuchte es eigentlich einen Innenminister und einen Verfassungsschutzminister, der über eine starke Demokratie spricht, der gemeinsam Debatten über Antirassismus anregt, der eine Debatte über eine starke Polizei, über eine Fehlerkultur in einer Polizei anregt und vor allen Dingen, wie man sich gemeinsam in der Gesellschaft mit Respekt begegnet.
Stattdessen, so der Vorwurf der Grünen-Vorsitzenden Baerbock, setzte Seehofer auf Selbstinszenierung. Es gebe eine Pressefreiheit, die es staatlicherseits zu achten gelte, auch wenn es mal weh tue. Ähnlich äußerten sich Vertreter von Journalistenverbänden und Medienwissenschaftler. Regierungssprecher Seibert erklärte auf mehrfache Nachfragen von Journalisten, die Kanzlerin und der Bundesinnenminister stünden in vertraulichen Gesprächen über das Thema. Ob Merkel Seehofer von einer Anzeige abgeraten habe, wollte er nicht sagen. Auch ein Sprecher des Innenministeriums drückte sich vorsichtig aus. Wenn Polizisten als Müll bezeichnet würden, sei eine Anzeige, Zitat, mindestens prüfenswert. Laut Staatsanwaltschaft Berlin gingen bislang mehr als ein Dutzend Anzeigen zu der Kolumne ein. Unter anderem wurde der Vorwurf der Volksverhetzung erhoben. Derzeit werde geprüft, ob ein Anfangsverdacht vorliege. Der Deutsche Presserat als Selbstkontrolle der Presse registrierte nach eigenen Angaben inzwischen fast 300 Beschwerden zu dem Text.
Bundespräsident Steinmeier forderte in Berlin, Übergriffe auf Polizisten wie in Stuttgart mit allen Mitteln des Rechtsstaats zu ahnden. Zugleich müssten sich alle Menschen auch jenen entgegenstellen, die Beamte verächtlich machten. Denn sie schützten tagtäglich das friedliche Miteinander.
Polizisten auf die Mülldeponie, so die freie Interpretation der Taz-Kolumne. Vor der Sendung konnte ich über diesen ganzen Fall mit Hans Leindecker sprechen, ein erfahrener Journalist, alter Schule sozusagen, viele Jahre Investigativreporter bei der Süddeutschen Zeitung. Meine erste Frage an ihn, eine polizeikritische Kolumne in der Tageszeitung Taz, muss der Bundesinnenminister da eingreifen?
Er darf gar nicht eingreifen. Also die Idee, die Seehofer da ja schon früh hatte, die finde ich völlig absurd. Wir kennen das aus autoritären Staaten, dass Minister sowas machen. Es erlaubt auch jede Diskussion darüber, ob der Minister die Meinungsfreiheit wegsperren möchte, ob wir hier in Ungarn sein. Das ist zwar alles Quatsch am Ende, aber er entlastet natürlich. Und die Diskussion, die man führen muss, ist, glaube ich, die, was steht in so einer Kolumne drin? Was ist da an Menschenverachtung, an Volksverhetzung tatsächlich da? Oder ist sowas erlaubt? Das ist die Debatte. Und juristisch kann man das ja sowieso nicht gewinnen. Das kennen wir auch aus vielen anderen Urteilen. Aber ich halte es auch für falsch, überhaupt auf so eine Idee zu kommen.
Hat Seehofer diesen Konflikt, der darüber jetzt herrscht, noch befeuert?
Na, er hat ihn ein bisschen in eine andere Richtung gedrückt, nämlich, dass wir jetzt über Seehofer reden. Das ist sozusagen das Dilemma auch ein Stück aus seiner Sicht. Nämlich, man muss darüber reden, wie Polizei dargestellt wird und die Einlassung, dass Polizisten auf eine Halde gehören, wo sie von Abfall umgeben sind, von ihresgleichen, insinuiert ja, dass sie eigentlich Abfall seien. Und das ist so dumm, so falsch, so menschenverachtend, dass man sagen muss, so eine Kolumne hätte nicht erscheinen sollen aus meiner Sicht. Und wenn jetzt darüber diskutiert wird mit vielen Argumenten, muss man sich da stark einmischen und sagen, nein, das ist der falsche Weg im Umgang mit der Polizei.
Dann sagen Sie auch, dieser Artikel ist eigentlich nicht von der Pressefreiheit gedeckt. Da geht es ja eigentlich immer um die Abwägung, wenn die Menschenwürde verletzt wird, dann gehört so ein Artikel nicht unter die Meinungsfreiheit. Wie ist das hier?
Ja, also ob das nachher vor Gericht so oder so gesehen würde, wenn man tatsächlich ein Verfahren hätte mit einem Urteil, das ist sehr die Frage. Das hängt dann auch von der jeweiligen Kammer ab. Nur, ich glaube, darf man sagen, dass Polizisten Müll sind? Dass 250.000 Polizisten Müll sind? Darf man sagen, dass sie unter Abfall ihresgleichen haben? Und ich glaube, das widerspricht eigentlich allem, was wir im Umgang miteinander haben müssen. Jeder Mensch ist ein Original, keiner ist eine Kopie. Über Menschen das zu reden, das ist Menschenverachtung. Und das gehört auch nicht in eine Zeitung, die originell oder die auch manchmal übers Ziel hinausschießt, sondern dieser Artikel ist, wenn man es jetzt ganz streng ausdrückt, der gehört wirklich auf den Müll. Aber kein Mensch gehört auf den Müll.
Das erinnert ja auch so ein bisschen an den Ausdruck von Kurt Tucholsky, Soldaten sind Mörder. Darüber hat 1995 das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Das darf man sagen, weil die Menschenwürde da nicht verletzt wird, weil es keine Beleidigung ist, sondern möglicherweise eine Einordnung, eine sachliche Einordnung. Das ist in dem Fall hier anders.
Ja, das Gericht hat damals gesagt, 95, glaube ich, Bundesverfassungsgericht, das ist so was wie eine Sammelbeleidigung. Da ist kein Einzelner gemeint, sondern eine Gruppe. Und von daher darf man das hier sagen. Wie sowas juristisch ausgeht, finde ich auch gar nicht so wichtig. Ich frage mich, ist es richtig zu schreiben, dass Polizisten auf den Müll gehören? Ich finde es einfach ungeheuerlich. Und über diese Ungeheuerlichkeit will ich reden. Ob das nachher vor Gericht so oder so ausgeht, ist wirklich schwer abzuschätzen, wenn Sie nicht über den einen Polizisten das sagen, sondern Sie sagen es über alle. Möglicherweise kommt dann auch jemand und sagt, das ist eine Sammelbeleidigung und das fällt dann doch ein Stück unter Meinungsfreiheit. Aber das ist auch ein Streit, der zu nichts Richtigem führt.
Dann lassen Sie uns über diesen Ausdruck noch mal genauer schauen und über diesen Text. Der ist ja im Zuge der Rassismusdebatte nach dem Tod von George Floyd in den USA entstanden. Da ging es darum, in der Diskussion jetzt im Nachhinein, die da ausgelöst worden ist, auch unter Journalisten jetzt sehr stark diskutiert wird,
Diese Polizeikritik, diese Wut auf die Polizei könnten weiße Menschen nicht nachvollziehen, weil sie nie wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert worden sind. Die Autorin des Textes in der Taz ist eine Nicht-Weiße, also eine People of Color. Muss man denn im Umkehrschluss Rassismus erlebt haben, um über ihn schreiben zu dürfen?
Das kann so sein. Also die Debatte aus den USA nach Deutschland zu übertragen, das fand ich immer sehr schwierig. In Amerika werden 1000 Leute durch Polizisten erschossen. In Amerika gibt es Rassismus, in Amerika gibt es geduldeten Rassismus. In diesem Lande gibt es auch an Stellen Rassismus, aber die Gleichstellung bei der Polizei, die würde ich keine Sekunde mitmachen. Also hier sind völlig andere Verhältnisse in diesem Lande. Die Frage ist, die sich stellen, kann man nur darüber schreiben, wenn man selbst Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube, wir alle machen unterschiedliche Erfahrungen. Ich bin jetzt ein Stückchen über 70, habe an vielen Demonstrationen teilgenommen in meinem Leben und habe auch meine Erfahrungen manchmal auf Demonstrationen mit Polizisten gemacht. Würde aber nie eine Ableitung auf die Polizei aus meinen Erfahrungen machen. Aber wir erleben alle schon mal in unterschiedlichen Formen Diskriminierung. Ich will die Diskriminierung, die Leuten mit Migrationshintergrund passiert, nicht kleinreden, weil ich sie auch gar nicht richtig beurteilen kann. Es kann schon sein, dass es stärker ist, aber es kann dann nicht sein, dass wir uns aus solchen Debatten heraushalten sollten, wenn wir keinen Migrationshintergrund haben. Das ist ja so die Folge. Hier wird ja auch ein Stückchen in der Taz diskutiert. Da hat, glaube ich, die Geschäftsführerin getwittert, sie hätte sich gewünscht, dass die weißen privilegierten Leute sich an der Diskussion über die Kolumne nicht beteiligen. Das finde ich völlig falsch.
Also die Autorin, sie diskriminiert Polizisten, also eine Berufsgruppe, im Kampf gegen Diskriminierung. Ist das ein Kunstgriff?
Ich glaube, das ist alles schrecklich verunglückt. Mhm. Also die Kolumnistin hat ja manchmal auch interessante Sachen geschrieben. Aber das, was hier passiert ist, ist einfach auch nicht zu retten. Also wenn sie darüber schreibt, was beim NSU war, wenn sie darüber schreibt, was sie auch erlebt hat, das ist doch alles wunderbar in Ordnung. Wenn sie jede scharfe Analyse macht, nur der Schluss von dem allen, das ist Müll. Polizisten, Menschen sind Abfall. Damit habe ich natürlich auch genau die Intonation, die ich bei Rassisten erlebe, die ich erlebe in Neonazi-Plattformen. Da hört sich das ähnlich an, was hier geschrieben wird. Das wollte die Autorin natürlich keine Sekunde, aber in dem Falle ist es hier einfach schrecklich missglückt. Und warum kann man das nicht sagen? Es ist schrecklich missglückt. Warum muss man irgendwo an dem Ding noch festhalten?
Der Journalist und jahrelang Leiter des Investigativressorts bei der Süddeutschen Zeitung hier im Interview im Deutschlandfunk, Hans Leindecker. Am 1. Juli, also in 9 Tagen, übernimmt die Bundesregierung die EU-Ratspräsidentschaft, den Vorsitz in der Kammer der Mitgliedstaaten. Und das in einer wichtigen Phase zwischen Corona-Hilfen und Brexit-Verhandlungen. Doch noch liegt gar kein detailliertes Programm für diese 6 Monate andauernde Präsidentschaft vor. Für Beratung dazu hat sich am Abend der Koalitionsausschuss von Union und SPD zu einer Sondersitzung getroffen. Mit welchen Ergebnissen berichtet Theo Gers?
Konkrete Beschlüsse zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft gab es nicht, nur eine Absichtserklärung. Deutschland wird sich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, Europa wieder stark zu machen. 6 Punkte werden danach stichwortartig in der Erklärung aufgelistet. An erster Stelle die dauerhafte Überwindung der Covid-19-Pandemie und die wirtschaftliche Erholung. Europa soll ferner stärker, innovativer und nachhaltiger werden. Einsetzen will sich die Bundesregierung auch für ein Europa der Sicherheit und der gemeinsamen Werte, ein Europa, das stark in der Welt ist. Die SPD-Führung hatte 1,5 Wochen vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft Gesprächsbedarf angemeldet. Denn auch wenn die Pandemiebekämpfung im Vordergrund stehe, in der absehbaren Corona-Präsidentschaft der Deutschen soll das Soziale nicht zu kurz kommen, hatte der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans verlangt.
Wir brauchen ein System europäischer Mindestlöhne. Wir brauchen eine Arbeitslosenrückversicherung. Wir brauchen überhaupt Mindeststandards, damit nicht auch der Drang, die Not entsteht, in anderen Ländern das Glück in Deutschland suchen zu müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Europäische Union für jeden in seinem Heimatland eine Perspektive bietet.
Am Mittwoch will das Kabinett das Programm für den deutschen EU-Vorsitz verabschieden. Oberste Priorität hat dabei, die EU-Finanzen der nächsten 7 Jahre abschließend zu klären. Allein hier geht es um 1,1 Billionen Euro. Hinzu kommt das Corona-Wiederaufbauprogramm, für das Deutschland und Frankreich 500 Milliarden Euro an Zuschüssen für besonders pandemiegeschädigte Mitgliedstaaten vorgeschlagen haben. Die EU-Kommission will noch einmal 250 Milliarden Euro als Kredite obendrauf legen. Dann hätte der Wiederaufbaufonds ein Volumen von 750 Milliarden Euro. Wie groß hier die Erwartungen sind, hatte Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire noch einmal unterstrichen. Er war eigens nach Berlin gereist, um noch einmal Druck zu machen. Je schneller das Geld komme, desto besser.
We think that the quicker the better, and this recovery plan should be used over the next 2 years, so that it can be as efficient as possible.
Die Gelder aus dem Wiederaufbauplan sollen, ging es nach Frankreich, in den nächsten 2 Jahren ausgezahlt werden und nicht über die nächsten 4 Jahre, wie es die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen vorgeschlagen hat. Doch derzeit liegen die Positionen unter den 27 EU-Staaten, die die Finanzplanung und den Wiederaufbaufonds nur einstimmig beschließen können, noch sehr weit auseinander. Offen sind nicht nur die Gesamtsummen, die überhaupt bereitgestellt werden, offen ist auch, wie viel die einzelnen Länder als Zuschüsse erhalten und wie viel als Kredite, die sie zurückzahlen müssen. Zudem pochen Deutschland und die anderen Nettozahler auf einen Rabatt bei ihren Überweisungen nach Brüssel.
Informationen waren das von Theo Gers und damit kommen wir um 11:55 hier in Das war der Tag zu unseren Kurznachrichten. Wegen rassistischer Symbolik wird eine Statue des früheren US-Präsidenten Theodore Roosevelt vor dem New Yorker Naturkundemuseum entfernt. Peter Mücke.
Schon seit Jahren wird die Bronzestatue, die seit 1940 am Central Park Eingang des Naturkundemuseums steht, von Aktivisten kritisiert. Sie zeigt den früheren Präsidenten Theodore Roosevelt auf einem Pferd sitzend. Neben ihm gehen ein indigener Amerikaner und ein afrikanischer Mann. Museumsdirektorin Vatter sagte, durch die Proteste nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis seien auch der Museumsgemeinde die Augen geöffnet worden. Deshalb habe sie den Bürgermeister von New York City, de Blasio, gebeten, die Statue entfernen zu dürfen. Das sei die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit, diese problematische Statue abzubauen, teilte de Blasio mit. Sie stelle explizit schwarze und indigene Menschen als unterworfen und minderwertig dar. In den vergangenen Tagen waren überall in den USA Statuen von historischen Figuren angegriffen und umgestürzt worden, die mit Rassismus und Sklaverei in Verbindung gebracht werden. In der Hauptstadt Washington D.C. etwa die Statue des Südstaatengenerals Pike und die des ersten US-Präsidenten Washington.
In der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro und dem gleichnamigen Bundesstaat werden jeden Tag durchschnittlich fast 5 Menschen von der Polizei getötet. Ivo Maruschik dazu.
Brasiliens Polizei hat den Ruf, vor allem bei Einsätzen in den Favelas oft brutal und rücksichtslos vorzugehen. Neue Zahlen belegen, dass die Polizeigewalt zuletzt noch zugenommen hat. Nach einem Bericht des Medienkonzerns Globo sind von Januar bis Ende Mai allein im Bundesstaat Rio de Janeiro 741 Menschen bei Polizeieinsätzen getötet worden. Das heißt, im Durchschnitt töten die Sicherheitskräfte jeden Tag 5 Menschen, allein in Rio und im Umland der Stadt. Auch den Vorwurf des Rassismus scheinen die Zahlen zu belegen. 78% der Toten waren Schwarze. Globo bezieht sich dabei auf Zahlen, die die Behörden an die Medien weitergeben mussten. Wilson Witzel, der Gouverneur von Rio de Janeiro, fordert die Polizei immer wieder auf, mit möglichst harter Hand in den armen Vierteln vorzugehen. Präsident Bolsonaro setzt sich dafür ein, dass Polizisten juristisch nicht mehr belangt werden können, wenn sie im Einsatz Menschen töten.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Möglichkeiten begrenzt, an Sonntagen Läden für Sonderveranstaltungen zu öffnen. Solche Ausnahmeregelungen sind nur möglich, wenn unter anderem mit deutlich mehr Besuchern in der Stadt zu rechnen ist als sonst. Das haben die Richter entschieden. Aus Leipzig, Barbara Breller.
Das Bundesverwaltungsgericht hält an seinen strengen Vorgaben für die Sonntagsöffnung von Läden im Zusammenhang mit Festen oder Märkten fest. Die Leipziger Richter änderten heute 2 Urteile des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim und des Oberverwaltungsgerichts Münster ab, die die Hürden für ausnahmsweise zulässige verkaufsoffene Sonntage niedriger gesetzt hatten. Zugrunde lagen jeweils Klagen von Verdi gegen Sonntagsöffnungen in der baden-württembergischen Stadt Herrenberg anlässlich eines historischen Handwerkermarktes und einer Herbstschau sowie zu einer Blaulichtmeile in Mönchengladbach. Das Bundesverwaltungsgericht bekräftigte, dass Sonntagsöffnungen von Geschäften nicht nur in ihrer Anzahl und bei den Öffnungszeiten begrenzt bleiben müssen. Die Veranstaltungen müssen auch Anlass für die Ladenöffnung bilden und prägend für den Tag sein. Um das zu belegen, seien Prognosen zu den Besucherströmen weiterhin das Mittel der Wahl, so der 8. Senat. Mit dem Urteil ist das Ziel der Gewerkschaft, den verfassungsrechtlichen Sonntagsschutz zu wahren, erreicht worden.
Der deutsche Profifußball hat seine Medienrechte ab der Saison 2021/22 vergeben. Philipp Hofmeister.
Die ARD-Hörfunkwellen bleiben mindestens die kommenden 5 Jahre live am Ball, inklusive der legendären Bundesliga-Konferenz. Und die bewegten Bilder im frei empfangbaren Fernsehen werden auch weiterhin zuerst von der Sportschau im Ersten serviert. WDR-Intendant Tom Buro empfindet das als einen guten Tag für den Fußballfan.
Also ich bin vor allen Dingen froh für die Millionen Sportfans und Fußballfans, die jetzt weiter barrierefrei, frei empfangbar Sport sowohl in der Zusammenfassung in der Sportschau, aber auch in der Konferenzschaltung live haben können. Und es gibt Neues, ja. Wir werden online mehr machen können. Das ist gerade wichtig für jüngere Zuschauerinnen, Zuschauer, Hörerinnen und Hörer.
Live gibt es die Bundesliga-Bilder samstags sowie in den englischen Wochen weiter beim Pay-TV-Anbieter Sky. Der Streamingdienst The Zone zeigt die Freitags- und Sonntagsspiele. Die Rechte für die Live-Übertragungen im Free-TV, wie beispielsweise den Relegationsspielen, sicherte sich der Privatsender Sat1, der künftig 9-mal pro Saison überträgt. Andere Interessenten wie der Online-Riese Amazon oder die Telekom hielten sich dagegen zurück, was auch der großen Unsicherheit in Corona-Zeiten geschuldet sein dürfte. Die sorgte zudem dafür, dass die Erlöse der Deutschen Fußballliga erstmals etwas zurückgingen. Mit insgesamt 4,4 Milliarden Euro für 4 Jahre ist DFL-Geschäftsführer Christian Seifert angesichts der Umstände dennoch zufrieden.
Ich glaube, das Ergebnis ist in diesen Zeiten, aber auch außerhalb dieser Zeiten, ein sehr gutes. Es gibt der Liga Planungssicherheit bis 2025 und da lege ich mich jetzt mal fest, das wird auch im Vergleich zu den anderen Top-Ligen in Europa, die in den nächsten 1 oder 2 Jahren ihre nationalen Rechtevergaben vollziehen werden, wird sich dieses Ergebnis mehr als sehen lassen können.
An der Wall Street hat der Dow Jones heute zugelegt. Er gewann 0,6% und an der deutschen Börse stand wieder das Unternehmen Wirecard im Fokus. Jan Plate.
Der Bilanzskandal des DAX-Konzerns Wirecard wird immer mehr zum Krimi. Der bisher beurlaubte Vorstand für das Tagesgeschäft wurde nun mit sofortiger Wirkung gekündigt. Jan Marsalek und dem zurückgetretenen Chef Markus Braun könnte Juristen zufolge auch Untersuchungshaft drohen. Beide sind österreichische Staatsbürger. Möglicherweise droht Fluchtgefahr. Wirecard sieht sich im Bilanzskandal selber als Opfer. Doch es gibt auch den Verdacht, der Vorstand habe die Märkte nicht korrekt über die Bilanz-Sonderprüfung informiert. Die Wirecard-Aktie hat heute nochmal 44% verloren. Hingegen hat der DAX-Aufsteiger Deutsche Wohnen am ersten Tag im DAX 1% zugelegt. Deutsche Wohnen ersetzt die Lufthansa im DAX, weil deren Kurs durch die Corona-Krise stark gefallen ist. Auch heute ging es für Lufthansa-Aktien um 3% nach unten. Weiter gibt es Unsicherheiten beim Rettungspaket. Der DAX hat 0,5% eingebüßt auf 12.263 Punkte. Am Abend wurde noch bekannt, dass beim Medienkonzern Pro7Sat1 der US-Investor KKR seinen Anteil weiter aufgestockt hat.
Ja, wir haben es gehört. Wirecard dominierte mal wieder den Tag an der deutschen Börse. Noch nicht mal 2 Jahre ist es her, als das Unternehmen feierlich in den DAX aufgenommen wurde. Ein Zeitenwechsel damals, der 24. September 2018, endlich mal ein deutscher Online-Riese hieß es. 182 Euro war damals eine Wirecard-Aktie wert. Heute, knapp 2 Jahre und ein Betrugsskandal sondergleichen später, nicht einmal ein Zehntel davon. Michael Watzke über die neuesten Entwicklungen in diesem Fall.
Wer derzeit auf die Homepage von Wirecard klickt, liest geradezu groteske Botschaften. Wir bringen Ihr Unternehmen auf die Überholspur, steht dort beispielsweise. Oder wir finden die optimale Lösung für Ihr Business. Eine Lösung sucht Wirecard gerade für das eigene Business händeringend. Noch gibt es keinen Durchbruch in den Verhandlungen mit den Gläubigern, einem Konsortium aus rund 15 Banken. Darunter auch ironischerweise die Commerzbank. Das Frankfurter Geldhaus hatte seinen Platz im DAX vor 2 Jahren ausgerechnet an Wirecard abgeben müssen. Jetzt hängt die Zukunft des abgestürzten Münchner Bezahldienstleisters auch an der Einschätzung der konsortiumsführenden Commerzbank. Die FAZ berichtet, die meisten Banken am Finanzplatz Frankfurt hätten kein Interesse an einer Wirecard-Pleite. Andererseits sei die Bereitschaft, bei Wirecard gutem Geld noch Schlechtes hinterherzuwerfen, auch nicht sehr ausgeprägt. Entscheidend werde sein, sagte ein Aktionärsvertreter dem Deutschlandfunk, ob die Wirecard-Geschäftspartner dem Unternehmen die Treue halten, also jene Kunden vom kleinen Souvenirhändler bis zu Großkunden wie dem Münchner Flughafen oder Amazon, die mit dem Bezahldienstleister zusammenarbeiten. Sie müssen Wirecard weiter vertrauen, trotz der Abstufung auf Ramschniveau durch die Ratingagentur Moody's. Und die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Die Staatsanwaltschaft München I, zuständig für Wirtschaftsdelikte und bekannt für ihre harte Linie, prüft nach eigener Aussage alle in Betracht kommenden Straftaten bei Wirecard, sagte Oberstaatsanwältin Anne Leiding dem Deutschlandfunk, also auch Betrug und Bilanzfälschung. Weitere Angaben machte Leiding nicht, aber es gilt als wahrscheinlich, dass Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und sein Ex-Vorstandskollege Jan Masalek mit einem Haftbefehl rechnen müssen, allein schon wegen Verdunklungsgefahr. Braun hatte noch kurz vor seinem erzwungenen Rücktritt versucht, die Schuld auf einen philippinischen Treuhänder zu schieben, der das offensichtlich erfundene 1,9 Milliarden Euro-Konto angeblich verwaltete.
Der Treuhänder hat der Wirecard AG angekündigt, dass er den Sachverhalt klären wird. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
Doch es erscheint höchst zweifelhaft, dass das dubiose Finanzgebaren mit mutmaßlich erfundenen Konten und wohl auch gefakten Umsatz- und Transaktionszahlen ohne das Wissen von Wirecard-Gründer und CEO Markus Braun möglich war, zumal die Londoner Wirtschaftszeitung Financial Times seit Jahren berichtete, an der Wirecard-Bilanz sei einiges faul. Nun steht nicht nur das einst strahlende DAX-Unternehmen in der Kritik, sondern auch jene, die es nicht genau genug unter die Lupe genommen haben. Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young hatten Wirecard jahrelang saubere Bilanzen bescheinigt, bis Anfang letzter Woche. Auch die Bundesaufsichtsbehörde für das Finanzwesen, BaFin, steht in der Kritik. Zwar ist die BaFin nicht für das Unternehmen Wirecard AG zuständig, wohl aber für die Wirecard Bank, denn der Münchner Bezahldienstleister besitzt für seine Pay-App-Geschäfte eine Banklizenz noch. BaFin-Chef Felix Hufeld hat Fehler bei der Aufsicht eingeräumt. Was dort passiert sei, könne man, Zitat, als totales Desaster und Schande bezeichnen. Private und öffentliche Institutionen, inklusive der BaFin, hätten versagt. Wir sind nicht effektiv genug gewesen, einen solchen Fall zu verhindern, so Hufeld. Er nehme die öffentliche Kritik voll und ganz an.
Es ist die staatliche Institution, die unter den Bundesbürgern das größte Vertrauen genießt. Das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. 12 Jahre lang hat Andreas Voskuhle im Namen des Volkes die höchste richterliche Autorität des Landes ausgeübt. Jetzt scheidet der Gerichtspräsident aus seinem Amt aus und hinterlässt seinem Nachfolger große Akzeptanz, aber auch einige Schwierigkeiten. Bei der Amtsübergabe hat Gudula Geuter aber überwiegend Lob und Wertschätzung beobachtet.
Über Scheidende ist in Festakten traditionell mehr zu sagen als über Kommende. Und so würdigte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim mehrfachen Richterwechsel am Bundesverfassungsgericht vor allem Andreas Voskuhle, der nach 12 Jahren am Gericht, 10 davon als Präsident, nun wieder Hochschullehrer in Freiburg wird. In ganz ungewöhnlicher Weise habe er, Voskuhle, das Gericht und den Rechtsstaat erklärt, ohne dabei die Bürger aus der Verantwortung zu entlassen.
Wir haben die Verfassung als Raum von Möglichkeiten beschrieben, die ihren Wert erst durch Inanspruchnahme und Beteiligung erhalten.
Steinmeier ließ es sich nicht nehmen, dabei auf das Urteil einzugehen, mit dem Voskuhles zweiter Senat vor wenigen Wochen Europäischer Zentralbank und Europäischem Gerichtshof in die Parade gefahren sind.
Ich hoffe auf Kooperation statt Konfrontation der Institutionen.
Was wie Kritik klingt und vermutlich auch so gemeint ist, dürfte gleichwohl im Sinn des scheidenden Gerichtspräsidenten sein, der sich von Anfang an einen Dialog auf Augenhöhe in einem europäischen Gerichtsverbund gewünscht hatte. Um die Rechtsstaatlichkeit in Europa sorgt sich auch Voskuhles Nachfolger Stefan Harbert, seit 1,5 Jahren Vizepräsident, ab jetzt das Gesicht des Bundesverfassungsgerichts. Er ist bisher zurückhaltender aufgetreten als Voskuhle. Die Vorstellung durch den Bundespräsidenten fiel kurz aus. Neben Gruß und Glückwunsch beschränkte sich Frank-Walter Steinmeier auf den Satz:
Sie sind gut auf dieses Amt vorbereitet mit Ihren Erfahrungen als Anwalt, Politiker und Ihren wissenschaftlichen Aktivitäten an der Universität Heidelberg.
Wegen eben dieser Vorerfahrungen als Wirtschaftsanwalt und als stellvertretender Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion erfährt Habert auch Kritik. Manche sehen Stoff für Interessenkonflikte, andere betonen die Erfahrung, die er ins Gericht mitbringt. Er selbst hat in bisherigen Interviews Wert darauf gelegt, dass der Wert des Gerichts in der Mannschaftsleistung liegt und etwa betont, dass der Rechtsstaat nicht notwendig durch den Mehrheitswillen bestimmt wird.
Und deshalb braucht man eine Instanz, die bereit ist, sich dem Mehrheitswillen dort entgegenzustellen, wo der Mehrheitswille gegen die Vorgaben der Verfassung verstößt. Das erfordert oft ein hohes Maß an Mut, das ist vielleicht manchmal auch unpopulär.
Voskudes Nachfolgerin als Richterin im zweiten Senat wird die Staats- und Sozialrechtsprofessorin Astrid Wall-Rabenstein.
Mit Ihrer Wahl, liebe Frau Wall-Rabenstein, ist erstmals die Zahl der Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht ausgeglichen.
Und mit Doris König, Verfassungsrichterin seit 2014, bekommt das Gericht zum ersten Mal seit der Zeit Jutta Limbachs wieder eine Vizepräsidentin.
Die Politik hat sich ein wenig Zeit damit gelassen. Mit Vakanzen in Karlsruhe scheint es ja zu sein wie mit Weihnachten. Sie kommen immer so überraschend.
So, der Bundespräsident, der damit auch einen weiteren Richterposten gemeint haben dürfte. Seit vielen Wochen ringt die vorschlagsberechtigte SPD um die Nachfolge von Johannes Masing. Ergebnis nach wie vor offen.
Das Bundesverfassungsgericht hat eine neue Spitze. Gudula Keuter berichtete darüber. Persönliche Begegnungen erleichtern manchmal das Finden von politischen Kompromissen. In Zeiten von Corona ist das persönliche Treffen aber auch auf diplomatischer Ebene noch seltener geworden. Vor dem Videogipfel zwischen den Spitzen der EU und der chinesischen Staats- und Parteiführung war die Liste der Konflikte lang. Persönlicher Austausch hätte da möglicherweise geholfen. Über eine kleine Annäherung beider Seiten nach dem Gipfel kann Ralf Siener aber dennoch berichten.
Es gäbe in der Tat Themen, bei denen man nicht denselben Blickwinkel habe, betonte EU-Ratspräsident Charles Michel nach dem Videogipfel. Und zwar bei den fundamentalen Werten der EU, bei Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Minderheitenschutz.
De démocratie, d'État, de droit, de respect pour les droits de l'homme et de respect pour les droits des minorités.
Das Datum der Videokonferenz zwischen Brüssel und Peking ist kein Zufall. Vor 45 Jahren nahmen die EU und China diplomatische Beziehungen auf. China und die Europäische Union seien mehr Partner als Konkurrenten, betonte der chinesische Premierminister Li Keqiang laut chinesischen Staatsmedien während der Videokonferenz. Kommissionspräsidentin von der Leyen äußerte für die EU klare Erwartungen mit Blick auf ein Investitionsschutzabkommen.
We expect now to step up. And to lift the negotiations.
Sie habe die chinesische Führung aufgerufen, die Gespräche über ein Investitionsschutzabkommen zu intensivieren und auf höherer politischer Ebene zu führen, betonte von der Leyen in der Pressekonferenz nach dem Videogipfel.
That so far have been on a very low level to a higher political level.
Seit 2014 wird über ein Investitionsschutzabkommen verhandelt. Jetzt erwartet die von der Leyen-Kommission ein ernsthaftes Bestreben von chinesischer Seite, zu einem Erfolg zu kommen.
We really see the dedication to have at the very end an investment agreement.
Deutliche Kritik übte von der Leyen an dem chinesischen Sicherheitsgesetz für Hongkong.
The national security law risks seriously undermining the one country, two systems principle.
Dieses von Peking aufgezwungene Sicherheitsgesetz untergrabe ernsthaft das Prinzip ein Land, zwei Systeme und damit Hongkongs Teilautonomie, deren Fortbestand der EU sehr wichtig sei, unterstrich von der Leyen.
And Hongkongs high degree of autonomy we wish to see. Stay in place.
Die Kommissionspräsidentin sprach in der Videokonferenz mit Premierminister Li und Präsident Xi auch Cyberattacken auf Computersysteme von Krankenhäusern in der EU an.
Cyberattacks on computing systems, on hospitals, and we know the origin.
Die EU kenne die Herkunft dieser Angriffe, betonte von der Leyen gegenüber Peking.
The same goes for disinformation.
Und dasselbe gelte auch für Desinformationskampagnen in den sozialen Medien. Von der Leyen spielte damit auf chinesische Falschmeldungen in sozialen Medien an. Die EU habe Covid-19-Patienten vernachlässigt. Auch Chinas Drohungen gegenüber den Niederlanden und Schweden, die den Umgang Chinas mit dem Corona-Ausbruch kritisiert hatten, spielte bei der Videokonferenz mit Peking eine Rolle. Die EU-Beziehung zu China ist keine einfache. Aber wir arbeiten daran, lautet von der Leyen's Fazit nach der heutigen EU-Videoschalte mit Peking.
Soweit der letzte Bericht in dieser Tageszusammenfassung. Jetzt präsentiert Anja Gawlik die heutige Presseschau, zusammengestellt von Tobias Zien.
Die Krawalle in Stuttgart am Wochenende beschäftigen weiterhin die Kommentatoren der Zeitungen. Der Reutlinger Generalanzeiger merkt an, es ist schon reflexartig. Nach Krawallexzessen wie jenem in Stuttgart werden Rufe nach härteren Gesetzen laut. Aber das täuscht vor allem Entschlossenheit und Tatkraft vor. Viel wichtiger ist es, solche Vorkommnisse nüchtern und sachlich zu analysieren. In Stuttgart brach sich ein randalierender und alkoholisierter Mob Bahn. Für solche Menschen und solche Taten gibt es bereits Gesetze. Nur müssen die auch in all ihrer Schärfe angewandt werden. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle führt aus, viele fangen jetzt wieder an mit ihrem ideologischen Schubladendenken. AfD-Anhänger sehen in Stuttgart Ausländer am Werk, Konservative vermuten Linke als Drahtzieher, Linke tippen auf Bandenkriminalität. Keine dieser Etikettierungen hilft weiter. Es geht nicht um den Pass, um den Migrationshintergrund oder um die Hautfarbe. Es geht allein darum, wer Recht und Gesetz befolgt hat und wer nicht. Die Ludwigsburger Kreiszeitung sieht es ähnlich. Hier geht es um eine Melange aus Alkohol, Drogen, Corona-Frust, mangelndem Respekt vor dem Staat und dem Eigentum anderer sowie hoher Gewaltbereitschaft. Verbunden mit viel jungen Männer-Testosteron. Das lässt sich ganz offensichtlich nicht nach der Herkunft spezifizieren. Aber es verlangt eine harte und konsequente Antwort des Rechtsstaates. Es ist zu wünschen, dass die Behörden jetzt ähnlich wie nach der G20-Randale von Hamburg noch mehr Tatverdächtige ermitteln und sie konsequent bestrafen. Bundesinnenminister Seehofer macht auch einen polizeikritischen Meinungsbeitrag in der Zeitung Taz für die Ausschreitungen in Stuttgart mitverantwortlich. Der Minister will in Kürze über eine mögliche Strafanzeige gegen die Autorin entscheiden. Der Kölner Stadtanzeiger sieht das kritisch. Es ist in liberalen Gesellschaften unzulässig, persönlichen Geschmack zum Maßstab dessen zu machen, was Satire darf und was nicht. Ein Bundesinnenminister sollte das wissen, gewiss. Am Tag nach den Krawallen in Stuttgart fühlt sich der oberste Dienstherr der Polizei bemüßigt, den Sicherheitsorganen den Rücken zu stärken. Und man kann den fraglichen Text ohne Zweifel als handwerklich misslungen bezeichnen. Aber die Pressefreiheit schützt auch schlechte Kolumnen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz sieht es so. Wenn Horst Seehofer die Taz wegen ihrer polizeifeindlichen Kolumne angreift, so ist das ein Nebenschauplatz zu den Krawallen in Stuttgart. Dazu ist zu sagen, auch journalistische Meinungsbeiträge sind nicht sakrosankt. Vor allem nicht, wenn sie in menschenverachtende Hassrede ausarten. Die geistige Auseinandersetzung mit ihnen ist aber wichtiger als eine Strafanzeige mit ungewissem Ausgang.
Danke, Anja Gawlik. Und zu diesem Thema morgen auch ein Interview. Um 7.14 Uhr spricht Tobias Armbruster mit Hans-Jürgen Kirstein, Gewerkschaft der Polizeilandesvorsitzender in Baden-Württemberg. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich wünsche Ihnen einen schönen kommenden Tag. Bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Jonas Rehse. Gute Nacht.